Herzlich willkommen zum 27. Podcast Festainable mit Friederike und Jens. Und diesmal haben wir einen tollen Gast aus Köln bei uns, den Benjamin von Ehrlich Textil. Hallo Benjamin.
Hallo zusammen.
Benjamin, Ehrlich Textil ist für einige doch schon ein Begriff. Was macht ihr überhaupt? Was macht Ehrlich Textil? Und seit wann seid ihr auf dem Markt?
Ja, also uns gibt es seit jetzt mittlerweile fast 5 Jahren. Wir haben uns damals vor 6 Jahren mit dem Thema beschäftigt. Wir wollten was im Nachhaltigkeitsbereich machen. Meine Mitgründerin ist studierte Modedesignerin. Und wir dann irgendwie diese zwei Welten verbunden haben und haben dann einfach auch geguckt, was man so machen kann. Oberbekleidung wollten wir nicht. Und man muss ja auch sagen, vor 6 Jahren war noch nicht so viel Nachhaltigkeit wie aktuell so im Konsumentenverhalten und auch in der Wahrnehmung einfach da ist. Und wir uns dann einfach die Frage gestellt haben, warum gibt es dann so vielen Ecken und Enden schon so nachhaltige Alternativen, aber bei Unterwäsche, die man einfach so sehr intim und sehr nah an sich trägt, einfach noch nicht. Und gerade bei sowas oder bei solchen Textilien, die man eben so intim trägt und so nah am Körper auch hat, will man ja wissen, wo werden sie produziert, wie werden sie produziert, wie werden sie gefärbt, wo werden sie produziert und geschneidert. Und das waren dann sozusagen unsere Initialüberlegungen. Dann haben wir auch einfach mal geguckt, was es da draußen so gibt, und uns hat irgendwie nichts so zufriedengestellt, dass wir gesagt hatten, boah, voll cool, die machen das schon, was wir eigentlich machen wollten. Es gab ein paar Alternativen, das sah aber alles so ein bisschen nach Opa und Oma aus. Mittlerweile haben sich auch diese Brands geändert. Die haben das auch verstanden, dass man damit eben auch eine jüngere Zielgruppe ansprechen kann. Ja, und dann ist das so die Idee herangereift und dann eigentlich auch ganz schön, was du vorher gesagt hast, einfach mal machen im Vorgespräch. Haben wir uns eben auch das gesagt, einfach mal machen. Dann haben wir Produzenten gesucht und sind gestartet.
Es klingt total interessant natürlich wieder für uns, dass ihr wirklich einfach mal sozusagen gemacht habt, losgelegt habt. Du hattest gesagt, was deine Mitgründerin sozusagen studiert hat. Aus welchem Bereich kommst denn du? Also was ist so dein Hintergrund? Und wie bist du auf diese Idee dann also auch gekommen mit ihr gemeinsam? Klar, sie hat dann Modedesign studiert, aber ja, wie kam es dazu?
Also ich habe BWL in Köln und in Dänemark studiert. Ich habe einen Master in Statistik, also recht weit weg von nachhaltigen Textilien und Unterwäsche. Und ich habe meine Mitgründerin bei unserem vorigen Arbeitgeber kennengelernt. Und da ist es einfach auch so im Arbeiten irgendwie auch entstanden, diese Idee, dass man doch gerne selber was machen würde. Das war jetzt keine visionäre Idee, das irgendwie zu tun, sondern es hat sich dann auch einfach so ergeben. Und ja, wie man jetzt rückblickend auch sagen kann, einfach ein sehr glücklicher Zufall, dass wir uns über den Weg gelaufen sind, dass es dann auch mit uns beiden als Gründerteam irgendwie so gut funktioniert hat und auch unsere Idee einfach das geworden ist, was sie heute ist.
Ich finde es total lustig, du hast ja gesagt, ihr seid noch gar nicht so lange auf dem Markt, und bevor ich euch jetzt nochmal recherchiert habe, dachte ich irgendwie, ihr seid so ein richtiges Traditionsunternehmen, was es schon ewig gibt, also irgendwie ist es gut hängen geblieben. Was macht denn für euch die Nachhaltigkeit aus? Also wenn ihr sagt, ihr macht nachhaltige Textilien, worin besteht bei euch die Nachhaltigkeit?
Das hat für uns und auch für mich ganz persönlich mehrere Aspekte. Also zum einen versuchen wir, oder eigentlich nicht versuchen, es ist eine Grundvoraussetzung, dass die Sachen in Europa gefertigt werden. Also dass wir die Lieferwege möglichst klein und gering halten und kurz halten wollen. Wir achten bei unseren Materialien, dass es Biobaumwolle ist, aber auch Biobaumwolle kann man sich ja darüber streiten, ob Biobaumwolle so gut ist, weil immer noch sehr, sehr viel Wasser dafür verbraucht wird. Wir aber auch viele Alternativfasern haben, also in der Frauenkollektion benutzen wir sehr viele synthetische Naturfasern, also synthetisch hergestellte Naturfasern wie Modal, was aus Buchenholz gewonnen wird. Wir arbeiten mit zertifizierten Produzenten zusammen. Wir gucken darauf, also wir versuchen auch persönlich immer in den einzelnen Betrieben und sowas vor Ort zu sein, uns einfach mal selber ein Bild zu machen. Für uns muss da auch immer ein bisschen gutes Bauchgefühl dabei sein, wenn man mit einem neuen Produzenten zusammenarbeitet und man will es selber gern mal sehen. Wir haben auch den Anspruch, dass wir unseren Teil in Form von Spenden und sowas jedes Jahr leisten. Also wir haben letztes Jahr, glaube ich, knapp, 40.000, 50.000 Euro, glaube ich, in Summe auch gespendet an diverse Organisationen. Wir aber auch einfach unseren Status quo immer in Frage stellen wollen, weil das ist für mich so der Kern von Nachhaltigkeit. Ich glaube, keiner ist perfekt und ich glaube, keiner kann auch sagen, er ist top-notch irgendwie nachhaltig. Das gibt's einfach nicht, sondern uns geht es darum, dass man einfach jeden Tag den Status quo in Frage stellt. Und wenn jeder so einen kleinen Schritt nachhaltiger ist, ist damit viel mehr geholfen, wie wenn eine oder wenige versuchen, perfekt irgendwie in Nachhaltigkeit zu sein. Und das geht dann bei uns von, dass wir Ökostrom beziehen im Büro, dass wir Jobfahrräder anbieten, dass wir Jobtickets für die Mitarbeiter anbieten, dass wir unseren CO2-Verbrauch ausgleichen und. Und das ist, glaube ich, auch ein Prozess, der nie aufhört. Also diesen Status quo in Frage zu stellen, das kann man immer weiter treiben. Wir sind an der Verpackung immer am Optimieren. Wir sind an den Färbeprozessen optimieren. Wir sind an so vielen Sachen. Was machen wir mit unseren Schnittabfällen und. Also es gibt so viele Baustellen. Und das ist auch das Spannende. Und da gibt es auch kein allgemeingültiges Rezept. Das ist jetzt die nachhaltige Alternative. Ganz oft muss man auch wirklich einfach sehr tief in die Materie gehen, um herauszufinden, dass, das vielleicht, was auf den ersten Blick gar nicht besser erscheint, dann doch einen besser oder einen geringeren CO2-Fußabdruck hat, wie jetzt zum Beispiel irgendeine andere Alternative.
Du hattest gesagt, dass ein Teil der Nachhaltigkeit für euch auch darin besteht, in Europa zu fertigen. Das ist ja nicht selbstverständlich. Viele sagen ja, es ist zu teuer. Jetzt hatte ich sogar gesehen, dass ihr auch einen Teil in Deutschland fertigt. Wie kommt ihr dazu, dass ihr das profitabel machen könnt? Und was treibt euch da an, auch das wirklich hier zu machen und nicht nachhaltig in Bangladesch?
Das ist eine gute Frage. Zum einen haben wir uns vom Start an dazu entschieden, das als Direct-to-Consumer-Brand aufzubauen. So können wir eben auch einfach die Margen oder sparen uns Margen, die wir sonst an Zwischenhändler und den ganzen Retail irgendwie abgeben müssten. Und ansonsten ist es auch einfach, glaube ich, okay, wenn nachhaltige Textilien ein bisschen teurer sind. Also ich glaube, das ist einfach okay. Wir wollen uns also auch nicht mit Primark oder H&M-Preisen oder sowas messen. Aber man sieht ja, dass es geht. Also jetzt diese Made in Germany-Kollektion, diese Nachtwäscheteile, die sind mit einer kleinen Textilmanufaktur im Erzgebirge entstanden, worüber wir super happy sind, dass die sind auch auf uns zugekommen, dass sie gerne mal was mit uns machen würden. Und ich glaube, dass dieses Bewusstsein immer mehr ankommt bei den Leuten, dass eben Nachhaltigkeit auch einfach ein bisschen ein kleines Preispremium kostet. Und ja, du hast ja angesprochen, man kann auch zertifiziert in Bangladesch oder in Kambodscha fertigen. Da ist es für uns auch einfach, dass es für uns einfach zu weit weg ist. Also man kann nicht persönlich vor Ort sein. Die Lieferwege, es muss dann doch noch irgendwie aufs Schiff oder geflogen werden oder. Es ist für uns einfach nicht so handhabbar. Und wir haben auch einfach jetzt rausgefunden, ja, manchmal ist es ein bisschen mehr Arbeit, in Europa Produzenten zu finden, die dann genau das können. Aber es gibt auch noch sehr, sehr viel. Also gerade in Portugal, aber auch in Ländern wie Ungarn, Rumänien, Griechenland. Da gibt es einfach auch noch sehr, sehr viele Länder, wo die noch eine relativ starke Textilindustrie haben. Und da eben gibt es eben auch viele, was auch super schön ist zu sehen, eben Unternehmen, die sich jetzt auch einfach ein bisschen darauf spezialisieren, es eben ein bisschen anders zu machen und nicht auf die Fast-Fashion-Labels zugehen, sondern eben sich auch junge Startups suchen, die eben ein bisschen mehr Wert auf Nachhaltigkeit legen. Und es macht einfach auch sehr viel Spaß, so diesen Wandel auch so ein bisschen in dieser Industrie, zumindest in Europa, zu sehen. Über Asien kann ich nichts berichten, weil ich auch noch nie da war und mich deswegen auch noch nie mit der Textilindustrie dort beschäftigt habe. Aber ich gebe dir vollkommen recht, auch Teile, die aus Asien kommen, können nachhaltig und zertifiziert produziert sein, ja.
Ja, habt ihr auch einen tollen Namen, der sehr, sehr gut passt. Also wird ein bisschen anders geschrieben als das ehrlich, aber es klingt einfach auch sehr ehrlich und authentisch. Wie seid ihr auf diesen Namen gekommen? Also wie habt ihr da gesagt, also wir nennen uns ehrlich? Hat das einen Hintergrund oder war das eine spontane Idee?
Das war wirklich harte Arbeit. Also wir haben gebrainstormt und geguckt, was für Namen man haben kann oder was für Namen passen würden. Dann hatten wir irgendwie so die Top 3. Und da war unter anderem ehrlich dabei, aber auch noch ganz richtig geschrieben mit H. Und dann hat uns irgendwie aber auch so mit dem Logo in Kombination bei den ersten Entwürfen einfach so die Typografie nicht gefallen mit dem H da drin. Und dann haben wir hin und her überlegt und dann, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, auf jeden Fall haben wir dann auch mal kurz so nach dem Wortstamm geguckt und einfach, wo das Wort herkommt. Und da haben wir herausgefunden, dass ich glaube, im Mittelhochdeutsch oder im Althochdeutsch schreibt man ehrlich ohne H. Und dann haben wir uns das sozusagen als Brücke genommen, zu sagen, okay, passt ja irgendwie so alte deutsche Schreibweise. Wir versuchen auch mit solchen Traditionsherstellern zu arbeiten. Also mit dem unsere zwei Hauptproduzenten, die, mit denen wir in Deutschland zusammenarbeiten, der eine ist, glaube ich, 101 Jahre alt und der andere irgendwie 140 Jahre, machen die das schon. Und dann war das irgendwie so eine ganz schöne Brücke dahin. Und dann haben wir uns einfach für diesen Namen entschieden. Und wir werden natürlich sehr oft darauf angesprochen, warum ehrlich ohne H. Aber irgendwie ist es nach wie vor noch irgendwie so eine schöne Geschichte drumherum, aber auch irgendwie auch so eine logische Brücke zu unserer Philosophie. Und das macht das Ganze irgendwie so zu einem runden Brandnamen.
Du hattest vorhin gesagt, dass ihr ja sehr nachhaltig sein wollt und das ja auch ganzheitlich anpackt. Was ist denn für euch die größte Herausforderung bei dem ganzen Thema? Weil du hast ja auch schon gesagt, ihr probiert sehr viel aus, weil es ja noch kein Blueprint gibt, so und so machst du nachhaltige Textilien in Europa. Was sind die größten Herausforderungen für euch?
Also die größten Herausforderungen in der Vergangenheit waren auf jeden Fall Mindestmengen von Rohmaterialien, wenn man da auch einfach als kleines Unternehmen dann nicht die, keine Ahnung, nicht 100 Tonnen Bio-Baumwollgarn abnehmen kann, wie die ganz großen. Dann ist es aber auch einfach so ein bisschen innerhalb der Textilindustrie, die ja, ich würde jetzt mal sagen, ohne dass sich das doof anhört, doch schon recht konservativ geprägt ist und auch immer noch, also es ist immer auch noch so, da auch einfach so ein bisschen dieses Bewusstsein zu schaffen, dass man eben auch Transparenz zeigt, also dass was Produzenten auch ihre Vorlieferanten bekannt geben und. Das ist aber auch so ein bisschen ein Wandel, den man da irgendwie, glaube ich, auch mitgehen kann und auch den wir auch teilweise mit unseren Produzenten mitgehen schon. Das ist eigentlich auch sehr schön zu sehen. Und ansonsten ist es auch einfach, das, was ich ursprünglich schon mal angesprochen hatte, dieses sich in diesem Dschungel an nachhaltigen Alternativen wirklich auch auszukennen, zu gucken, was ist denn wirklich nachhaltiger? Also um ein Beispiel zu nennen, wir hatten ja mal oder wir hatten uns zum Ziel gesetzt, unsere Produktverpackung, die gerade aus recycelten Plastiktüten oder LDPD-Beuteln besteht, in Papierumverpackung zu ersetzen. So. Auf den ersten Blick, klar, weg von Plastik hin zu Papier. Dann beschäftigt man sich länger mit diesem Thema. Dann findet man aber heraus, dass diese ganzen Produzenten dann doch sehr viel Frischfasern und Frischholz für diese Verpackung verwenden, selbst wenn es recycelt ist, wegen der Formstabilität und. Und dann plötzlich wird so eine Papierverpackung, die auf den ersten Blick und auch für den Konsumenten einfach viel nachhaltiger ist als eine Plastikverpackung, hat die den dreifachen CO2-Abdruck gefühlt von unserer aktuellen Verpackung. Und es ist natürlich dann sehr ernüchternd, sowas zu sehen. Aber das ist dann natürlich auch unsere Aufgabe zu sehen, das, was man daraus macht. Und das ist, glaube ich, so die schwierigste Herausforderung.
Was mich noch interessiert, habt ihr irgendwelche Richtlinien oder irgendwelche Kriterien, an denen ihr euch entlanghangeln könnt, um zu gucken, wo ihr noch nachhaltiger werden könnt oder wo ihr das abprüft, zum Beispiel bei der Biobaumwolle, ob das für euch okay ist oder nicht?
Ist eine sehr spannende Frage. Zum einen ist es gar nicht mal so einfach, wirklich fundiert wissenschaftlich nachzuweisen, ist jetzt Bio-Baumwolle so viel, also dass sie besser ist als herkömmliche Baumwolle, okay, darüber müssen wir uns nicht streiten, aber dann den Vergleich zu anderen Fasern herzustellen, weil bei jeder Faser und bei jeder Herstellung gibt es irgendwas, also gibt ja auch Bambusfasern, aber dann, je nachdem, wo der Bambus herkommt, wird dafür Regenwald abgeholzt oder Eukalyptus oder, also es gibt einfach so viele Facetten der Materialien und auch der Herstellung der Materialien, die es für uns auch Stand jetzt auch teilweise fast unmöglich macht, da wirklich das ganz transparent zu haben. Wir haben aber zum Beispiel für Produzenten haben wir einen Kriterienkatalog entwickelt. Jeder neue Produzent, den wir onboarden wollen, der muss diese Kriterien erfüllen, der muss sich auditieren lassen, der muss sich zertifizieren lassen, wenn er das noch nicht ist. Sozialstandards einhalten, eben nicht nur Mindestlöhne zahlen, sondern existenzsichernde Löhne zahlen und. Da haben wir so einen Fragenkatalog. Bei den Textilien ist das wirklich sehr, sehr schwierig und es scheitert auch ganz oft auch einfach an unseren Ressourcen. Das können natürlich Großunternehmen einfacher machen, auch wenn sie es dann nicht tun. Aber auch da müsste man ja so weit gehen. Klar, wir kaufen Biobaumwolle ein oder unsere Produzenten kaufen Biobaumwolle ein, aber da ja auch die Rohstoffe an sowas ähnlichem wie Aktienmärkten gehandelt werden, an Rohstoffbörsen gehandelt werden, weißt du dann ja auch nicht, ist das jetzt eine Baumwolllieferung 100%, die kommt aus Indien oder ist das zusammengewürfelt ein bisschen Biobaumwolle aus Afrika, aus Indien und. Das ist einfach auch historisch, glaube ich, so undurchsichtig gewachsen, weil sich nie jemand darüber Gedanken gemacht hat. Weil den großen Playern ist das vollkommen egal. Die schreiben ja auch Bio-Unterwäsche, obwohl nur 5% Biobaumwolle drin ist, weil genau 5% die Hürde ist, ab der man Sachen deklarieren muss oder kann dann in deren Fall. Und das bringt halt nichts. Also ich habe das Beispiel auch dem Team schon mal, glaube ich, letzte Woche gesagt. Ich bin letzte Woche durch Köln geradelt und habe eine große Billboard von H&M gesehen für Bademode. Irgendwie das Bikini-Oberteil für 4,99 und dann statt aus nachhaltigen Materialien. Das kann halt nicht sein. Da ist wahrscheinlich 5% irgendwas drin, was irgendwo woher recycelt ist. Und dann wird das halt aus dem Werbeslogan mit nachhaltigen Materialien hergestellt. So, das ist natürlich Quatsch. Also das ist halt einfach Unfug. Es kann auch für den Preis einfach nicht sein. Und das ärgert einen natürlich. Andererseits bin ich dann aber auch kein Freund, zu sagen, okay, die anderen machen das alles ganz blöd und das ist Greenwashing, wir müssen machen das irgendwie anders und weisen auf diese Missstände hin, sondern wir informieren einfach unsere Kunden bestmöglich und im Endeffekt muss ja eh der Kunde entscheiden, was er kauft. Also ich kann keinen Kunden ja zwingen. Ich finde nur generell Greenwashing sehr, sehr schwierig. Ich hoffe auch, dass da irgendwann mal vielleicht gesetzlich irgendwelche Riegel vorgeschoben werden. Also das, was ich gerade angesprochen habe mit diesen 5%, ab wann man was deklarieren muss, ist halt irgendwie auch unsinnig. Aber so gibt es halt viele Sachen. Also es ist aber einfach nur, um nochmal deine Frage darauf zurückzukommen, als noch kleines Unternehmen extrem schwierig, das so den Faserursprung zum Beispiel herauszufinden. Weil dann müsste man sozusagen da so tief gehen. Und oftmals, glaube ich, wissen sie es auch einfach gar nicht. Also nicht, dass sie es dir gar nicht sagen wollen. Sie wissen es einfach selber nicht, weil dann gibt es irgendwelche Rohstofflieferanten und das ist eine große Halle und da liegt halt Biobaumwolle und dann wird die zusammengeworfen und dann ist das halt Biobaumwolle. Ob die jetzt 100% aus einem Land kommt, kann dann nachher keiner mehr sagen.
Du hattest ja schon gesagt, euch ist Transparenz auch wichtig und auch gerade, weil man eure Textilien ja auch direkt am Körper trägt, ist euch natürlich auch wichtig zu sagen, was ist Färbemittel oder dass es halt auch jetzt nicht gesundheitsschädlich ist. Wie informiert ihr denn darüber oder wie schafft ihr Transparenz und klärt halt auch auf, warum es vielleicht auch den Preis hat und was drin ist oder was eben nicht drin ist?
Da versuchen wir, die angesprochene Transparenz auch einfach zu leben in allen Bereichen. Zum einen, dass wir Einblicke aus den Produktionsstandorten gewähren, dass wir unsere Siegel transparent kommunizieren, dass wir selber zertifiziert sind. Also wir sind seit 2 Jahren GOTS zertifiziert, wir sind seit 2 Jahren Grüner Knopf zertifiziert. Wir haben alle unsere Sachen sind Ökotex zertifiziert, also all die Färbeprozesse und. Und wir wissen auch einfach, wie die Produzenten arbeiten und waren da eigentlich auch fast schon überall. Also zum Beispiel bei unseren Produzenten auf der Schwäbischen Alb, da wird gefärbt und gebleicht und alles. Und das Gute ist dann, wenn man noch beides macht, färben und bleichen, gleichen sich diese verschiedenen Prozesse gegenseitig aus. Der eine ist basisch, der andere ist alkalisch, also dann gleicht sie das aus. Die haben ein eigenes Vorklärbecken und nachher gehen diese Abwässer ins deutsche Grundwasser. Und man weiß ja, dass Grundwasser in Deutschland besser überwacht ist als das Mineralwasser, was man aus der Flasche irgendwie bekommt. Und da kann man sich dann schon sehr sicher sein, dass das Hand und Fuß hat. Und auch die Produzenten sind natürlich alle zertifiziert und müssen ja auch jedes Jahr durch Audits das wieder nachweisen und werden da überprüft. Und ja, man verlässt sich natürlich auch ein bisschen auf die Zertifikate und die Dokumente, die man von den Produzenten bekommt. Deswegen ist es für uns eben auch so wichtig, dass wir eben mit all unseren Produzenten auch einen persönlichen Kontakt pflegen, vor Ort sind. Jetzt, wie gesagt, durch Corona haben wir den einen oder anderen neuen noch nicht besuchen können. Das haben wir dann irgendwie per Videocalls gemacht, werden das jetzt aber auch noch nachholen. Und wenn da einer von uns irgendwie so ein ungutes Bauchgefühl hat, dann ist das aber auch vollkommen in Ordnung, wenn man sagt, okay, mit dem muss man vielleicht dann doch nicht zusammenarbeiten, weil man steht ja auch selber mit dem Namen dafür. Und das ist mir und, glaube ich, auch meiner Mitgründerin einfach sehr, sehr wichtig, dass man da jetzt nichts vertritt, wo man selber kein gutes Gefühl bei hat.
Ja, vielen Dank. Benjamin, die Frage für mich ist nochmal, wie war das Jahr 2020 für euch? Also wie ist das Jahr gelaufen? Das ist auch so eine Frage, die wir zuletzt mal wieder auch in unserem Podcast gestellt haben. Ich hatte gesehen, dass ihr auf jeden Fall auch neue Produkte habt. Ich weiß jetzt noch nicht, wie lange die neuen Produkte dabei sind, also Kosmetikprodukte. Bin nur mal darauf aufmerksam geworden, kam das auch letztes Jahr erst dazu? Und wie war dann das Jahr 2020 für euch?
Das mit den Kosmetikprodukten, das kam schon ein Jahr davor dazu. Das war so ein kleiner Exkurs, da wollten wir mal was probieren. Ich würde sagen, das war, ja, der Versuch war nett und gut. Ich glaube, wir werden das nicht nochmal wiederholen. Da haben wir es, glaube ich, auch einfach auf sehr unbekanntes Terrain begeben und würden das, glaube ich, nicht nochmal machen. Aber wie gesagt, Fehler sind dafür da, daraus zu lernen. Also, das ist auf jeden Fall für die Zukunft notiert. Das Jahr 2020 war persönlich sehr aufregend und auch einfach herausfordernd. Also ich kann mich schon auch, als es dann losging im März, an einige schlaflose Nächte erinnern, wo man auch einfach dann so als Gründer irgendwie so alles in Frage stellt und denkt, jetzt geht die Welt unter, weil das ja irgendwie auch ein Szenario ist, wo keiner irgendwie einen Plan C für in der Schublade hatte. Wir sind aber gut durchs Jahr gekommen. Ist natürlich auch ein bisschen der Tatsache geschuldet, dass wir als reines Online-Unternehmen ganz gut aufgestellt sind dafür. Ich glaube, dass es ohne Corona besser gewesen wäre. Also auch die letzten Branchenzahlen, die ich so bekommen habe, was den Unterwäschemarkt letztes Jahr angeht, und die Verkäufe sind irgendwie so um 20, 25%, glaube ich, gesunken im Vergleich zum Jahr davor. Und auch dieses Jahr wird nicht ganz wieder das Niveau von 2019 erwartet. Was ich aber einfach extrem schön fand, war so dieser Wandel im Team. Also, dass es einfach mit Remote Work gut funktioniert. Wir sind mittlerweile in Summe, ja, also mit ein bis paar Unterbrechungen seit letzten März irgendwie im Homeoffice. Also auch einfach schon eine lange Zeit. Und man merkt einfach, dass die Arbeit und die Effektivität und die Produktivität, glaube ich, nicht drunter leidet. Da würde ich einen Haken dran machen. So dieses Wir-Gefühl. Das ist auf jeden Fall was, wo jetzt auch, glaube ich, sich alle so extrem drauf freuen, mal wieder ins Büro zu kommen. Wir auch den einen oder anderen Team-Event schon remote gemacht haben. Wir aber jetzt auch den einen oder anderen Outdoor-Team-Event mal planen, den man dann auch einfach im Team draußen machen kann mit allem Mann. Und das war so für mich so die größte Erkenntnis auch. Also dieses neue Arbeiten. Wie wollen wir auch in Zukunft arbeiten? Also wir hatten früher irgendwie keine ausformulierte Homeoffice-Regelung. Haben dann irgendwie gegen Ende letzten Jahres uns überlegt, ja, vielleicht machen wir, wenn das wieder normal wird, so 2 Tage die Woche Präsenz und den Rest kann man remote machen. Mittlerweile bin ich so weit zu sagen, lass die Mitarbeiter das entscheiden. Also lass 100% remote machen, wer es will, wer aber einen Arbeitsplatz haben will im Büro, der darf gerne ins Büro kommen. Einfach diese Flexibilität den Mitarbeitern zu bieten. Und das ist so für mich auch der größte positive Effekt, wenn man das mal so sagen kann, den Covid irgendwie mitgebracht hat, dass man einfach auch über so Arbeitsalltage anders nachdenkt. Und das finde ich eigentlich ganz schön. Aber wie gesagt, in Summe war 2020 gut, 2021 bis jetzt auch. Jetzt gerade merkt man natürlich größte Euphorie, dass alles gelockert wird und alle Leute bei 30 Grad eher draußen sind. Das ist natürlich vollkommen klar, dass man dann irgendwie nicht an Shopping unbedingt denkt. Aber auch das ist vollkommen legitim und kann ich zu 100% nachvollziehen.
Prima. Du hast ja von eurem Team schon gesprochen und so weiter. Und mich würde mal interessieren, wie groß ist denn das Team? Also ist das also von der Größe her auch ähnlich jetzt geblieben, auch im vergangenen Jahr oder seid ihr sogar gewachsen? Sind da ein paar Leute noch dazugekommen? Und noch eine andere Frage gleich noch an dich. Gibt es mittlerweile Nachahmer? Also gibt es mittlerweile Unternehmen, die sagen, oh, ehrlich Textil, super Sache, die machen wirklich tolle, tolle Sachen. Das machen wir jetzt auch. Also oder wie geht ihr damit um, dass vielleicht auch NachahmerInnen auf den Markt kommen? Und die Frage, wie groß ist das Team überhaupt bei euch?
Also wir sind aktuell 18 Festangestellte, und roundabout mit allen Praktikanten und Werkstudenten paar und 30. Zum Thema Nachahmer, ja, vielleicht. Also ja, es gibt andere Brands, die ähnliche Sachen machen wie wir. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Ich bin noch nie ein Freund davon gewesen, so viel auf den Wettbewerb zu gucken und ob mich jetzt jemand kopiert oder ob uns jemand kopiert oder nicht. Wir legen einfach sehr viel Wert auf unsere Marke und auf unsere Brand und die kannst du nicht so eins zu eins kopieren. Also, wenn man sich auch die Social Media Auftritte von sehr großen Unterwäschekonzernen anguckt, da haben die noch sehr viel Nachholbedarf, was ja auch schön ist. Und da sieht man auch, dass es einfach nicht nur mit Geld meine Marke aufbauen kann, sondern dafür auch einfach wirklich zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, mit der richtigen Botschaft irgendwie sein muss. Und für mich ist es eh so, also generell haben wir nicht den Anspruch, dass wir bessere Produkte als die anderen verkaufen. Wir verkaufen die Produkte besser als die anderen. Und das ist für mich immer ein großer Unterschied, auch so ein bisschen im Mindset, auch unserer Mitarbeiter. Hätten wir irgendwie eine Weltinnovation, dann wäre man da irgendwie auf einer grünen Wiese und könnte Marketing machen und würde die Produkte eh verkaufen. Uns geht es jeden Tag darum, in unserer Kommunikation so authentisch wie möglich rüberzukommen, in unserer Ansprache, in der Modelauswahl, in der Bilderauswahl, die wir auch immer so posten und sowas auch auf unserer Seite haben. Und das macht, glaube ich, den Erfolg der Marke auch aus. Da sind wir auch sehr stolz drauf. Das ist aber was, was man auf jeden Fall nicht so gut kopieren kann. Ich persönlich wüsste auch einfach selber nicht, wie ich das selbst mit viel Geld kopieren wollen würde. Und das ist eigentlich das Schöne dran. Mich stört viel mehr so diese Greenwashing-Ansätze von etablierten Marken, wo man halt als Laie vielleicht drauf reinfällt. Nur ich habe da mittlerweile ja auch ein bisschen eine andere Brille auf. Und da ärgert man sich dann halt schon sehr, sehr schnell, wenn da irgendwelche Versprechen gemacht werden, die einfach so nicht sein können. Also sei es der Preis, sei es die Materialzusammensetzung, die Produktionsstandorte oder. Und das ist einfach extrem schade, weil der Kunde ja verarscht wird. Also der Kunde glaubt das ja auch. Und das ist ja eigentlich das Schlimme daran. Aber auch da, wir niemals mit dem erhobenen Zeigefinger sagen wollen, die anderen machen das so, wir machen das so, kauft die nicht, kauft uns, sondern wir wollen einfach durch Information und durch auch unsere Produkte überzeugen. Also wir stellen auch ganz selten die Nachhaltigkeit so als allergrößtes Ding voran und sagen so, ihr müsst uns kaufen, weil ihr nachhaltig seid, sondern die Produkte an sich müssen überzeugen. Und das tun sie, glaube ich, auch ganz gut und unsere Bildsprache überzeugt und das macht dann irgendwie auch so, glaube ich, unsere Marke aus.
Ja, authentisch. Ihr seid unheimlich authentisch. Da fällt mir auch ein, du hast es eben kurz angesprochen, die Models. Also das ist natürlich schon anders als bei anderen Unternehmen. Und ich glaube, das ist schon so ein praktisch ein Alleinstellungsmerkmal. Also ich wüsste nicht, wer das sonst noch so mal. Es gibt immer wieder so Aktionen auch von größeren Kosmetikunternehmen, die dann mal irgendwie Models haben, die sozusagen normal aussehen und so. Aber das sind eher so Aktionen. Bei euch ist es ja normal, ne? Also authentisch zu sein, also Models zu haben, die jetzt nicht sozusagen den Modelmaßen sozusagen entsprechen, sondern die einfach ganz normal sind, wie alle so, die meisten jedenfalls. Ne? Wie seid ihr darauf gekommen? Ist das schon von Beginn an so ein Plan gewesen?
Nee, ehrlicherweise nicht. Das hat sich auch mit der Zeit ein bisschen entwickelt. Ich glaube, da hat auch ein bisschen die Community uns getriggert, weil wir sehr viel unserer Social-Media-Bilder sind gar keine Shootings von uns, sondern es ist einfach sogenannter UGC, also User-Generated Content, den wir einfach von unseren Followern, Kundinnen einfach zugeschickt bekommen. Ich würde sagen, also bei Instagram ist es bestimmt 80%, wenn nicht sogar noch mehr, der Bilder, die wir da posten, nicht von uns produziert, sondern wirklich von Kundinnen geschickt, von Fotografen geschickt oder. Und dann ist es ja sozusagen nur der logische oder die logische Ergänzung, dass sich dieses Bild auch in dem eigenen Online-Shop weiterführt. Weil, ich gebe dir recht, viele große Firmen machen sowas immer mal wieder, irgendeine Diversity-Kampagne. Dann siehst du hier mal ein recht diverse Model-Auswahl. Dann gehst du in den Shop, dann haben wir aber trotzdem wieder alles, sei es Zero oder die Männer alle Waschbrettbäuche oder. So sieht aber halt natürlich keiner aus. Und das ist uns halt auch einfach wichtig, dass die Leute sich auch einfach vorstellen können, wie die Sachen auch ausschauen. Klar, in Kleidergröße 36 und Modelmaßen sieht vieles gut aus, was halt sonst vielleicht nie so gut ausschaut. Und darum geht es uns auch gar nicht. Also uns geht es einfach darum, dass wir die Sachen so fotografieren, wie sie eben an verschiedenen Menschen, Körperformen, Hautfarben, was auch immer, ausschauen. Und diese Authentizität, glaube ich, wird auch einfach sehr positiv gesehen von unseren Kunden und Kundinnen.
Ja, klasse. Also gefällt mir sehr, sehr gut eben auch. Und das ist genau das, wo ihr euch maßgeblich unterscheidet, würde ich sagen. Also bei vielen anderen Sachen sicher auch, aber da noch viel mehr, weil das einfach so wirklich ins Auge fällt. Genau. Eine Frage, die wir auch mal so haben, aber die wir oft vergessen zu fragen eigentlich, aber du hast ja vorhin mal gesagt, wo du herkommst, wo ihr herkommt, jetzt deine Mitgründerin und so. Was mich immer persönlich aber interessiert ist, hast du irgendwie nachhaltigen Hintergrund gehabt oder deine Mitgründerin, gab es da irgendwie in der Familie vielleicht Opa, Oma, Eltern, Geschwister oder sie, die irgendwie nachhaltig unterwegs waren? Oder du hast es ja am Anfang schon mal geschildert. War es dann wirklich so eine Art Zufall, dass ihr gesagt habt, also das ist jetzt eine gute Idee, die setzen wir um und die ist nachhaltig, das ist noch viel, viel besser. Wie kam es dann dazu? Also gab es da vielleicht sogar irgendwie in der Familie einen Impuls oder so?
Also Background würde ich sagen, nein. Ich glaube, das war schon auch einfach unsere persönliche Sichtweise damals. Also wir waren jetzt ja auch nicht mehr super jung, als wir gegründet haben, irgendwie Ende 20, Anfang 30. Ich glaube, es war einfach so, wenn man sich selber darüber mehr Gedanken gemacht hat. Also und so ein bisschen auch, ja gut, wenn man in der Großstadt wohnt, kommen so Sachen ja manchmal auch schon ein bisschen früher an, also so Bio-Supermärkte und der erste Unverpacktladen und. Aber ich glaube auch einfach so, für mich ist es, war es damals und ist es jetzt auch noch viel mehr so dieses, was will man denn den Generationen, die auf uns folgen, so hinterlassen? Also ich bin seit 12 Wochen Papa, und auch da denke ich mir immer wieder, boah, wenn ich meinem Sohn mal in, keine Ahnung, ein paar Jahren oder paar mehreren Jahren erklären müsste, warum etablierte Konzerne zu Corona-Zeiten tonnenweise Klamotten verbrannt haben, weil sie dann nicht verkaufen konnten, weil sie irgendwie 20 Kollektionen im Jahr unbedingt releasen müssen. Da würde man ja selbst bei seinen eigenen Kindern dann in arge Erklärungsnot kommen, der würde dich für verrückt halten, warum man das so gemacht hat. Also ich hoffe, dass man in ein paar Jahren dann so darüber nachdenkt. Aber so, das ist halt das. Und ich glaube auch so dieses Bewusstsein, dass unsere Erde einfach nicht unerschöpflich ist, und wir sie ja eigentlich eher gerade kaputt machen, als dass wir sie irgendwie fördern, war damals schon bei uns so ein Punkt, also auch noch weit vor Fridays for Future und sowas. Aber es war schon einfach eine persönliche Motivation von meiner Mitgründerin und mir, die uns das oder dazu gebracht hat, da auch unseren Beitrag einfach zu leisten. Also uns auch jetzt einfach wichtig, dass wir einen Impact schaffen, und auch einfach, ich sehe oder wir sehen uns einfach als gute Alternative, weil jedes Produkt, was bei uns gekauft wird, wird vielleicht weniger bei Fast Fashion Unternehmen gekauft. Und damit tut man ja eigentlich mit jedem Stück, das wir verkaufen, was Gutes. Und auch in dem Kontext, was ja oftmals so ein bisschen so als Spannungsfeld beschrieben wird, dass Nachhaltigkeit und Profit oder auch gesteigerte Umsätze irgendwie schwierig zusammenzubringen sind, das sehe ich überhaupt nicht so. Weil für mich ist eben halt Nachhaltigkeit auch, dass wir mehr Umsatz machen, mehr Steuern zahlen, Mitarbeiter einstellen, und eben auch mit unseren Produkten eine Alternative schaffen. Und die schaffen wir natürlich nur, wenn wir es schaffen, auch aus der Nische, und ich würde immer noch sagen, dass wir in der Nische unterwegs sind, aus der Nische in die Masse es irgendwie schaffen. Und dafür muss man wachsen, dafür muss man Präsenz zeigen, dafür haben diese großen Konzerne auch einfach so viel Marktmacht und Marketingpower im Hintergrund. Und da muss man auch einfach irgendwie sich andere neue Wege überlegen, wie man das irgendwie kommunizieren kann. Und das kann man nur schaffen, wenn man eben auch wächst und Umsatz macht und profitabel ist.
Ja, klasse. Also total da spannend. Eine Frage, die bei mir jetzt sozusagen sich noch stellt, ist, weil das ja auch bei anderen Online-Shops schon öfter jetzt der Fall war, plant ihr denn vielleicht für die Zukunft sogar sozusagen einen echten Shop zu haben, der vor Ort irgendwo ist, wo Menschen dann einkaufen können oder so? Ist sowas auch geplant oder sagt ihr, ihr bleibt praktisch online und das ist gut so?
Sag niemals nie. Ich könnte mir so eine Art Concept Store Showroom schon auch vorstellen, auch in mehreren Städten. Ich glaube auch einfach, dass es extrem spannend sein wird, was Corona oder diese Covid-Pandemie mit unseren Innenstädten machen wird, also wie sich es verändern wird. Ich glaube auch, dass es nämlich sich auch dadurch Chancen ergeben werden. Also wenn man sich jetzt auch einfach nur so Mietpreise anguckt, von vor Corona zu jetzt, was man so in der Ehrenstraße in Köln zum Beispiel zahlt, wo man davor sich als junges Label definitiv die Ladenfläche hätte nicht leisten können. Und mittlerweile kann man es vielleicht. Ich glaube, man muss einfach diesen stationären Handel ein bisschen anders denken. Also es wird vielleicht nicht der Punkt, wo viel verkauft wird, aber es ist trotzdem dann vielleicht ein Ort der Begegnung, wo man auch Kundenfeedback einsammeln kann, wo man die Leute auch einfach so ein bisschen in die Markenwelt ziehen kann. Und das kann ich mir schon vorstellen. Es ist jetzt nicht oberste Priorität bei uns. Ich glaube, dafür gibt es online einfach sehr, sehr viele Sachen, die wir noch ausschöpfen wollen und können und tun wollen. Aber ist auf jeden Fall nicht ausgeschlossen.
Also ich bin natürlich so ein bisschen geprägt durch Berlin auch, so, wo es dann natürlich immer sehr viel so Pop-Up-Stores gab, also wirklich für alles. Und das ist Wahnsinn, also auch Restaurants, also die dann 3 Monate irgendwo gewesen sind, bevor dann da angefangen wurde zu bauen oder so. Und in Berlin gibt es wirklich sehr viel diese Pop-Up-Stores, also wirklich überall in sämtlichen Bereichen. Und das war immer sehr spannend einfach zu sehen, also auch Kaffee-Pop-Up-Stores, Textil-Pop-Up-Stores, Restaurants, wie lange die dann da sind, wo die dann später waren. Und teilweise waren sie dann auch gar nicht mehr da, aber das ist ja auch so ein spannendes Berlin-Ding. Ja, Mensch, vielen, vielen Dank, lieber Benjamin. Ich schaue zu Friederike wie immer. Gibt es noch Fragen? Hat total Spaß gemacht mit dir und du hast uns so tolle Antworten gegeben auf unsere Fragen und ja, wir sind begeistert. Ja, freuen uns, dass du dabei gewesen bist. Bedanken uns bei dir und ja, wünschen dir alles Gute, wünschen euch alles Gute, dass sozusagen das jetzt immer richtig anspringt, dass der Sommer vielleicht dann noch kürzer wird und die Leute wieder mehr Textilien kaufen. Das wäre auf jeden Fall gut. Ja, vielen Dank an dich.